Arzt kann. Der Podcast mit Fallbeispielen zur Cannabistherapie von Arzt zu Arzt.
Hallo und herzlich willkommen zu der Vorstellung eines weiteren Fallbeispiels. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und spreche heute mit Dr. Lang. Er ist Anästhesist, Intensivmediziner und Schmerztherapeut seit 2011. Herr Dr. Lang, welches Krankheitsbild haben Sie uns heute mitgebracht? Beziehungsweise im Vorgespräch haben Sie mir ja schon erzählt, Sie haben uns heute zwei Fallbeispiele mitgebracht.
Ja, es ist immer sehr schön, wenn man in der Medizin über Dinge referiert, die positiv ausgehen, mit und ohne Willen, jedenfalls letztlich gut. Heute hatte ich auch auf eigenen Wunsch hin Ihnen vorgeschlagen, dass ich Ihnen zwei Fälle vorstelle, wo die Komplexität der Cannabistherapie deutlich wird und das, was uns eigentlich im alltäglichen Dasein immer begleitet, dass wir mit Pros und Against zu tun haben, ja, und dass wir letztlich auch diese Geschichten immer im Hinterkopf behalten müssen, wobei ich mir Mühe gebe, das nicht zu dramatisieren. Das soll also nicht abschrecken, sondern es soll eher aufklären.
Ja, wir sind uns ja alle im Klaren darüber, dass Cannabis wie alle anderen Arzneimittel kein Wunderheilmittel ist, sondern immer ein Therapieversuch bzw. eine Option ist einer Therapie. Und so kann das natürlich auch mal anders verlaufen als gewünscht.
Ich hatte als erstes ein Beispiel einer jungen Frau, 27 Jahre, aus einem sehr entfernten Bekanntenkreis, also die mir vorgestellt wurde, studierte Sozialpädagogin. Und die stellte sich vor in der Praxis mit Spannungen, Kontrakturen in der Muskulatur schon seit sehr langer Zeit, zu Muskelschmerzen, die auch abgeklärt worden sind von anderen Fachgesellschaften. Also es wurde eine rheumatische Muskelerkrankung ausgeschlossen, es wurde eine internistische, also es wurde auch keine Muskelerkrankung bei ihr festgestellt. Die kam also schon vor untersucht bei mir an. Aber die bisherigen Behandlungsversuche, zusätzlich hatte sie noch Schlafstörungen und dann so nächtliches Knirschen, also Bruxismus, fühlte sich sehr beeinträchtigt im alltäglichen Lebensqualität. Sie hatte mir angegeben, dass sie also verschiedene Sachen, Ibuprofen, Etoricoxib probiert hätte, dass sie Diazepam verordnet bekam eine Zeit lang, was ihr gar nicht gut tat, dass sie Orthoton hat, also Muskelrelaxantien. Der Fall liegt noch nicht so weit zurück, da andere Muskelrelaxantien schon nicht mehr auf dem Markt gewesen sind. Sie hatte auch Kantengymnastik gehabt, Wärmeanwendungen etc. Aber alles in allem waren das nur Kurzzeitgeschichten, die für sie nicht funktioniert haben. Sie hatte sich ausgiebig mit ihrem Zustand und ihrer Krankheit beschäftigt, die also erstmal als unspezifische Muskelschmerzen liefen, da eine andere Diagnose nicht gestellt werden konnte. Hatte sie aber gebeten, sie möchte nicht mit Opiaten behandelt werden und auch keine Psychopharmaka einnehmen. Und sie hatte sich so genau belesen, dass sie auch sagte, sie möchte auch keine Antiepileptika einnehmen. Neben der Aufklärung ist natürlich auch ein Respekt vor den Wünschen. Ja, also ich habe schon gesagt, dass das eine oder andere vielleicht ein Aspekt sein könnte, aber sie hat es abgelehnt. Und dann entfällt das für mich auch. Ja, also ein Überreden mit Verschießen des Placebo-Effektes kommt für mich im Regelfall nicht in Frage. Also ja. In dem Fall auch nicht. So, und ich hatte ihr empfohlen, dass man zumindest darüber nachdenkt, mit Cannabismedizin zu arbeiten, wobei ich nie bei der Erstvorstellung Cannabis verschreibe. Mache ich nicht, aus Gründen der Praxisorganisation, sonst könnte ich die Praxis zumachen. Wir haben uns also nochmal getroffen. Es blieb also bei einer allgemeinen Aufklärung, auch über die standard-schulmedizinische Vorgehensweise. Ja. Auch dass Opiate da nicht empfohlen sind, aber in bestimmten Maße Antiepileptika bei Angststörungen und so weiter. Gut, das hatte sie abgelehnt und wir trafen uns dann nochmal. Ich hatte sie aufgeklärt über Cannabismedizin. In dem Fall hatte ich eine Vollspektrumlösung als Spray. Das war so vor 4 Jahren. Also da kamen die anderen erst auf den Markt. Ja, das war also noch, in dem ich die meisten Erfahrungen hatte. So, habe ihr gesagt, sie soll mit einem Sprühstoß früh, Mittag, abends beginnen. Das war zu diesem Zeitpunkt meine übliche Vorgehensweise. So, und dann habe ich hier das demonstriert, wie das, ich hatte hier so ein leeres Gefäß davon, wie so ein Dummy, habe ihr das erklärt, habe sie entlassen und hatte mit ihren Wiedervorstellungsterminen 14 Tagen vereinbart, um eine Rückschau zu halten, wie die Wirksamkeit und ob Nebenwirkungen auftreten und so weiter. Ich hatte ihr noch gesagt, sie kann im Bedarfsfall, wenn sie also gar nichts spürt, auf maximal 5 Sprühstöße über den Tag verteilt erhöhen. Und ich bekam, da es sich um eine entfernte Bekannte handelte, auf meinem Privathandy 6 Tage später, es war ein Wochenende, einen Anruf von einer Nummer, die ich nicht kannte. Ich habe abgenommen und er stellte sich vor als der Lebenspartner dieser Patientin. Und er sagt, Herr Lang, ich weiß mir nicht weiter, meine Freundin schreit rum hier, die ist völlig, davor war sie ganz apathisch gewesen. Ich habe gesagt, was ist denn los? Ja, Sie wissen doch, sie hat gerade diese neue Medizin eingenommen. Und das hätte ihr total geholfen. Nach 2 Tagen hat sie gesagt, sie hätte kaum noch Schmerzen verspürt und es ging ihr gut und sie hätte nicht gesteigert. Sie hätte auch immer davon erzählt, wie gut ihr das tun würde. Und am 4. Tag nach der Ersteinnahme ging es mit Schlafstörungen los. Und am Abend, also am Spätnachmittag, Abend darauf, am Samstag war es, wäre sie also völlig ängstlich gewesen, wie sie in der Szene halt häufig als Bad Trip beschrieben werden. Ja? Also sie war noch ansprechbar für ihn, sie hat ihn erkannt, sprach aber von Figuren, die sie sehen würde und Lichterscheinungen. Und es würde ihr ganz schlimm gehen und sie hatte ganz doll Angst. Der Partner glücklicherweise einen noch gefassten Eindruck und habe ihn gefragt, ob er die Situation selber im Moment noch covern kann. Und er hatte gesagt, also es würde jetzt nicht zunehmen seit einer Stunde und er würde es versuchen. Ich hatte ihm aber gesagt, wenn es nicht geht, dann müsste er sich stationär einweisen lassen. So, und er rief mich später an, so 3-4 Stunden später, also früher Abend dann, dass sich die Situation beruhigt hätte. Dann war ja die Hälfte der Beobachtungszeit vorbei und ich hatte ja diesen Termin nach 14 Tagen vereinbart. Dann rief er mich nochmal nach 3 Tagen an. Seine Freundin hätte es nochmal versucht und diesmal wäre es gleich beim ersten Mal in die Hose gegangen. Sie hat es deswegen versucht, weil sie es so in Anführungsstrichen genossen hätte, diese Schmerzfreiheit. Aber diesmal wäre es gleich beim ersten Mal aufgetreten. Sie haben das Medikament dann nicht mehr eingesetzt. Und sie haben sich auch nicht mehr in der Praxis, obwohl ich darum gebeten hatte, nicht mehr vorgestellt. Schade, ich kann das respektieren. Aber es war zeitlich und auch, ich sag mal, situativ ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Applikation von diesem Vollspektrum-Cannabis-Produkt und leicht verzögert einsetzenden Nebenwirkungen. Diese Polarität, ja, sie hat gesagt, ja, es ging mir, ich habe das genossen, es geht mir so gut, ich habe kaum noch Schmerzen, aber dann plötzlich ein totaler Bad Trip. Im Nachhinein hörte ich dann von näheren Bekannten dieser, bei mir nur sehr weitläufig bekannt, dass eine Angststörung bei der Patientin bekannt war. Das hatte sie mir aber nicht gesagt. Grundsätzlich sage ich bei bekannten psychiatrischen und nicht akut aufgetretenen Störungen nicht grundsätzlich ab. Aber ich hätte in dem Fall mich rückversichert, ob es psychiatrische Mitbehandlung, also psychotherapeutische Mitbehandlung geben und hätte mich dann erst, so mache ich das immer, in Verbindung gesetzt mit der entsprechenden Therapie und ob die das mitgetragen hätten oder nicht. Ja. Ja, das war der erste Fall.
Also Sie empfehlen jetzt Kolleginnen und Kollegen da aktiv dann auch nachzufragen, auch wenn das jetzt die Befundsituation nicht hergibt, trotzdem nochmal aktiv zu fragen, ob es da irgendwelche Angststörungen vorliegen oder psychiatrische Erkrankungen.
Ich hätte die Conclusio so nach dem zweiten Fall gemacht. Ich ziehe sie aber jetzt zum Teil vor. Wir haben ja bei chronischen Schmerzpatienten sehr häufig eine Komorbidität. Und ich muss dazu sagen, dass dieser Hospital Anxiety and Depression Score ein wirklich sehr, sehr einfaches und sehr sensibles Instrument ist. Also wenn der leicht positiv ist, ja, wenn der nur ganz leicht positiv ist, ist ganz selten nichts. Ja, das ist so das erste Screening und ich frage auch gezielt, ob Psychotherapien laufen oder gewesen sind und taste mich dann in die Richtung ran. Also für mich ist es keine grundsätzliche, absolute Kontraindikation. Es ist eine relative und ich habe auch an diesem Beispiel gelernt, dass das keine Theorie ist.
Dann kommen wir zum zweiten Fall.
Etwas ältere Patientin, 62 Jahre, bereits in einer Erwerbsunfähigkeitsberentung, schlanke Person, klagte über ein LWS-Syndrom, ist ja eine häufige Diagnose in im Schmerzzentrum, hatte aber bisher konservative Therapien ohne OP, ja? Also hatte Opiat, lief auch, sie hatte Gabapentin und Novalgin, also eine Standardbehandlung, intensiviert schon, was die Medikamente die Medikation angeht. Aber sie hatte trotzdem noch auf der visuellen Analogskala zwischen 6 und 9 Schmerzangaben. Bewertete sie subjektiv auch als nicht im Alltag gut therapiert. Amitriptylin hatte sie auch schon mal, hat es aber nicht vertragen. Sie hatte Reha-Sport-Tenzgerät, das habe ich mir notiert, eine PRT-Behandlung, also so eine periradikuläre Therapie. Also bis zur OP hatte sie alles durch, hatte keine Neurologie, also keine Red Flags. Ja, volle Sensibilität, keine Blasen- und Mastzahnstörungen und so weiter. So dass wir, die Operation kam auch nach Rücksprache mit der Neurochirurgie nicht in Frage, ne? Sondern Schmerztherapie weiter. Aber die konventionelle Schmerztherapie war de facto ausgereizt. Da kann man natürlich noch verschiedene Opiate probieren. Aber sie hatte gesagt, sie wünsche eine Therapie mit Cannabismedizin. Nun geht's nicht immer nach Wunsch. Aber ich sag mal, die Indikation hat schon gestanden. Ja, also man hätte jetzt noch Stufe-3-Opiat ausprobieren wollen. Sie hatte mich gebeten, aber das auszuprobieren. So. Angesichts der relativen Ausschöpfung der anderen Maßnahmen haben wir das besprochen und wir hatten dann einen Vollspektrum-Extrakt in Form von Tropfen benutzt. Und zwar in der Dosierung, also die Konzentration war auch 2,5% THC und CBD, also darauf genormt. Und ich hatte gesagt, sie möge bitte mit 2 Tropfen früh, 2 Tropfen Mittag und 2 Tropfen abends anfangen. Ja, das ist insgesamt für den Durchschnitt der Bevölkerung eine niedrige Dosis, ja, mit der die meisten Patienten sagen, ja, da habe ich noch gar nichts gemerkt. Ja, ich hatte ihr gesagt, sie soll das 2-3 Tage beibehalten, das Schema, und dann jeden Tag einen Tropfen steigern. So, und hier bekam ich also am Abend des darauffolgenden Tages einen Anruf. Abend heißt 18 Uhr. Das ging noch in die Praxis. Es würde ihr ganz fürchterlich gehen. Sie hätte also jetzt die 3. Dosis genommen. Früh 2, Mittag 2, jetzt die Abenddosis hätte sie genommen. Sie hätte ganz schlimm Herzstolpern und sie hätte ganz doll Angst. So, das war jetzt so 15, 18 Kilometer entfernt von der Praxis. Dann habe ich gesagt, sie möge zu Hause bleiben. Rettungswagen wollte sie nicht. Dann bin ich gesagt, ich komme vorbei. Bin vorbeigefahren, traf die Patientin also völlig verängstigt und in sich gekehrt. Also nicht so eruptiv wie die andere Person, sondern eher so ganz stumm, aber mit angstvollem Blick. Ja? Und sie meinte, es ging ihr überhaupt nicht gut. Sie würde ihren Herzschlag spüren, richtig Schmerzen, und zusätzliche hätte sie nicht. Eine Wirkung würde sie auch nicht verspüren und es wäre ganz schlimm. So, ich habe dann Kreislaufkontrolle gemacht. Sie hatte also Blutdruck, also Grenzwert. Ich hatte mir notiert hier 150 zu 85 und eine Frequenz von 88. Das ist jetzt nicht besorgniserregend per se. Und habe aber gesagt, ich würde, weil die Einnahme lag ungefähr 1 Stunde zurück, ich habe mir gesagt, ich bleibe erstmal vor Ort, ja. Nach ungefähr 1,5 Stunden, es war schon zeitaufwendig, aber wir wollten eine stationäre Einweisung vermeiden. Nach etwa 1,5 Stunden ging die Symptomatik deutlich zurück. Das war also in sehr kurzer Zeit bei relativ niedriger Dosis schon eine erhebliche psychische Nebenwirkung. Ja. Sie hat es auch nicht wieder eingenommen. Ja. Ich hatte es ihr freigestellt, aber nicht empfohlen. Aber sie hat es nicht wieder gemacht und es trat auch nicht wieder auf und sie wollte auch in der Folgezeit Cannabismedizin nicht mehr einsetzen. Das sind von knapp 900 von mir dokumentierten Fällen in der Praxis 2. Und es sind auch die in dieser Form einzigen Fälle bis dahin gewesen. Das heißt, natürlich sind 900 Fälle, ich kenne die Verächtlichkeit bestimmter publizierende Organe, aber es ist tatsächlich über einen Zeitraum von fast 10 Jahren relativ viel. Ja, ja, zumal ja. Ich nicht nur einmal sehe, sondern teilweise über Jahre. Das ist also in dieser Zeit nur einmal, zweimal aufgetreten in 2 Fällen. Es hat sich spontan zurückgebildet, aber es war so intensiv, dass sie das als sehr, sehr unangenehm empfunden haben. Es ist nichts zurückgeblieben, also dieser Bad Trip, eine Endlosspirale mündet, ist nicht in diesen Fällen aufgetreten. Ja, meine Conclusio war, ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ich eine psychiatrische oder psychotherapeutische Anamnese erhebe, aber meine Conclusio in diesen Fällen war, dass ich noch niedriger, also de facto mit der niedrigsten Dosis überhaupt anfange. Das heißt, ein Sprühstoß, ich habe es sogar schon hingekriegt bei dieser einen Firma, Sie kennen die, die dieses Sprühprodukt auf den Markt gebracht haben, ist doch recht hoch konzentriert. Es entspricht ungefähr 3 Tropfen einer 2,5-prozentigen Lösung. Das ist nicht wenig, ne? Dass ich denen gesagt habe, ich sprühe das auf ein bisschen Brot und teile es in 4 Hälften, ne? Weil der Alkohol verfliegt und das Produkt bleibt erhalten. Ich fange auch jetzt bei den niedriger Dosierten immer mit einem Tropfen an. Steigere bei Verträglichkeit jeden Tag oder lasse um einen Tropfen steigern. Nicht schneller.
Ja.
Das ist das, was ich also konkret aus diesen Fällen gelernt habe. Und vielleicht soll auch hängen bleiben, dass letztlich die, wenn sowas auftritt, hält es selten länger als 1 Stunde, 1,5 an. Was anderes ist es, wenn Konsumenten, also nicht Patienten, Konsumenten irgendwelche Cookies essen, ja? Da kann das bis zu 6-8 Stunden. Aber bei den von uns verwendeten Medikamenten, Joint inklusive, also inhalative Aufnahme auch mit Vaporisator, ist im Regelfall nach 1,5 Stunden der Spuk, also die intensivste negative Wirkung, vorbei.
Ja, das ist schon mal wichtig zu wissen für alle Kolleginnen und Kollegen, falls mal so etwas auftreten sollte. Ich finde das auch ganz wichtig, dass wir auch darüber sprechen, dass solche Fälle natürlich auftreten kann, aber dass das eben sehr selten ist. Meist überwiegt dann der positive Effekt, der positive Nutzen einer Cannabis-Therapie. Aber die Lehre, die man daraus zieht, da ganz achtsam mit diesen Dingen umzugehen.
Eine Sache noch, die ich aber nur anmerken möchte, da kann ich nicht über persönliche Erfahrungen berichten. Es geht die mehr, dass in den Coffeeshops unseres westlichen Nachbarn hochdosiertes CBD eingesetzt wird bei THC-Überdosierung. Ich persönlich habe keine Erfahrung. Ja, es klingt für mich tatsächlich logisch, ja, da CBD ja auch nicht umsonst auch bei Vollspektrumlösungen in höherer Dosierung zugeführt wird, um die psychoaktiven Wirkungen einzudämmen. Aber ich verfüge da nicht über Erfahrung. Vielleicht weiß da einer Ihrer Rezipienten mehr Bescheid.
Ja, vielleicht muss da auch noch mehr Forschung in diese oder ein Augenmerk auf diese Sache gelegt werden. Aber ich bedanke mich erstmal für diese beiden Fälle, die sehr interessant sind und die einfach dazugehören, dass wir wollen ja ein volles Bild bekommen zu der Therapie mit Cannabis und dazu tragen diese beiden Fälle natürlich bei. Vielen Dank, Herr Dr. Lang.
Vielen Dank, Frau Neuberger.